Der Bundestrojaner ist heute hier live zu sehen, ist schon links auf die Bühne gefahren. Und ein bisschen Hintergrundinformationen zu dem aktuellen Stand der Klage beim Bundesverfassungsgericht, dem Bericht, den der Chaos Computer Club dazu geschrieben hat und wo wir uns heute eigentlich befinden, geben uns jetzt Konstanze Kurz, Andreas Bog und der schmale Herr hier rechts, Fefe. Viel Spaß.
Ja, hallo erstmal und vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Das Thema sollte eigentlich allgemein bekannt sein, hat ja große Wellen geschlagen. Es geht um den Bundestrojaner, der ein bisschen in Anführungszeichen steht. Es ist natürlich ein Schlagwort und deswegen wollen wir auch ein bisschen darauf eingehen, was steckt wirklich dahinter, was sind die rechtlichen Grundlagen, was sind die technischen Geschichten, wie ist der Stand der ganzen Entwicklung. Und an einigen Stellen können wir auch nur spekulieren, aber zumindest mit guten Begründungen spekulieren. Und ansonsten können wir uns angucken, was die anderen auch nicht wissen. Das ist zum Teil sehr amüsant. Und ja.
Ja, man kann vielleicht schon am Untertitel sehen, die Wahrheit haben wir auch nicht, aber gute Mythen. Worüber reden wir eigentlich? Wir wollen eine kurze Definition am Anfang geben und klar machen, worüber die Politiker und das BKA eigentlich spricht, wenn sie von einer Online-Durchsuchung reden oder vom Bundestrojaner eben. Und zwar zunächst hat die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage im Bundestag geantwortet, dass es darum geht, PCs zu durchsuchen, ohne tatsächlich am Standort des Geräts anwesend zu sein. Von PCs oder Computern ist aber mittlerweile nicht mehr die Rede, denn bereits im Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, was ja das einzige Landesgesetz ist, was die Online-Durchsuchung legal erlaubt, steht dann schon gar nichts mehr von Computern, sondern da ist lediglich eine Generalermächtigung für alle informationstechnische Systeme enthalten. Und das Bundesinnenministerium hat auch eine ganz klare Antwort auf die Frage gegeben, was denn eigentlich ein informationstechnisches System sei, ob nämlich zum Beispiel auch das Internet an sich ein informationstechnisches System sei, und die Antwort war ja. Allerdings hätte man nicht die Kapazitäten, das gesamte Internet online zu durchsuchen.
Ja, das klingt irgendwie wie ein Witz, aber das war durchaus ernst gemeint. Herr Schäuble hat in einem Interview nämlich auch gesagt, dass seine Vorstellung vom Internet ungefähr dem sei, das sei nicht mehr dasselbe wie die PBXen von früher, die Telefonvermittlungsstellen, das sei schon ein bisschen anders, und also sein Verständnis ist bei Telefonvermittlungsstellen stehen geblieben. Insofern ist das durchaus ein Erkenntnisgewinn, den wir hier würdigen müssen, dass Sie einsehen, Sie können nicht das gesamte Internet abhören.
Genau. Und dieselbe Antwort kommt auch nochmal aus dem Fragenkatalog, den das BMI beantwortet hat, Fragenkatalog der SPD. Und da wird auch nochmal gesagt, dass es eigentlich nicht wirklich um Computer geht, sondern um alle informationstechnische Systeme. Und natürlich werden damit keine Personen ausgespäht, sondern nur relevante Erkenntnisse ermittelt.
Das BMI, für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so firm im Slang sind, ist das Bundesministerium des Innern, dem also Wolfgang Schäuble vorsteht und das die Oberaufsicht über BKA, BND, Bundesverfassungsschutz und so weiter und so fort hat.
Genau. So, damit haben wir eine Definition, wissen, worüber wir reden. Und da stellt sich doch gleich die Frage, warum eigentlich? Und diese Frage hat die Taz an Wolfgang Schäuble gestellt, und er hatte die grandiose Antwort, dass man ja einen Laptop leicht verstecken könnte.
Ja. Nun weiß der Herr Schäuble natürlich nicht unbedingt, was die Leute, die Arbeit machen müssen, wirklich wollen. Also stellt sich die Frage, worum geht's den Jungs eigentlich? Ne? Man muss sich das ja auch mal vorstellen, man sitzt da jetzt und ist, sagen wir mal, verantwortlich dafür, dass hier in Deutschland keine Bomben mehr explodieren. Und dann macht man mal so eine Hausdurchsuchung, dann findet man so einen Computer und da ist die Festplatte verschlüsselt und das ist alles ganz furchtbar. Und also das ist so wahrscheinlich momentan ihr Hauptproblem. Sie kommen an die Daten nicht mehr ran, an die sie früher rangekommen sind, als sie mal so einen Rechner beschlagnahmen, weil die ja jetzt alle verschlüsseln. Sie kommen, früher standen Sachen auf Papier oder auch nicht. Also ich meine, konspiratives Verhalten gab es schon früher. Ich frage mich, was da die neue Entwicklung ist. Ist jetzt nur auf dem Computer. Aber das ist so die Zielrichtung. Also die Leute, die man befragt, die irgendwie tatsächlich diese Jobs machen müssen, sagen irgendwie, wir haben ein Problem damit, dass verschlüsselt wird, dass E-Mails verschlüsselt wird und wir können Kommunikation überwachen, wir können da nicht mehr mitlesen. Und deswegen wollen die das eigentlich.
Man muss sich dabei natürlich auch nochmal ins Gedächtnis rufen, dass die meisten Menschen außerhalb dieses Gebäudes ja Windows benutzen. Und das neue Microsoft Windows hat in der Professional Version die Festplattenverschlüsselung gleich mitgeliefert, den sogenannten BitLocker. Entsprechend ist ja jetzt schon klar, dass der Anteil der Leute, die standardmäßig eine Festplattenverschlüsselung benutzen, steigen wird. Und das wissen natürlich auch die Ermittler. Man kann also hinter diese Frage schauen und ermittlungstaktische Gründe erkennen, warum sie tatsächlich diese Online-Durchsuchung machen wollen. Es geht aber nicht nur um die Verschlüsselung, sondern natürlich auch um alle Arten von Passwörtern, an die man mittels dieses Trojaners gelangen kann.
Also eine der neuen Qualitäten, die wir heute sehen, was man durchaus, das können wir auch verstehen, ist einfach, dass die Server teilweise im Ausland stehen und dass das BKA oder unsere Geheimdienste dann keine offizielle Ermächtigung haben, da rumzuhacken, und wenn sie es tun, dann kommen sie vielleicht auch nicht weit. Und das ist auch eine Ausrede, die wir immer wieder gehört haben dieses Jahr, dass wenn man schon auf die Server nicht draufkommt, weil die außerhalb der Jurisdiktion stehen, dann muss man eben auf den Clients die Passwörter mitschnüffeln.
Einen Punkt gibt es da noch. Ein Journalist, den ich jetzt hier nicht beim Namen nennen möchte, der sich gelegentlich hinstellt und behauptet, dass mit der Online-Durchsuchung würde doch A, technisch gar nicht gehen und B, schon gar nicht durch unsere Behörden in Deutschland. Wo man dann aber zwischen den Zeilen las, dann lasst uns doch wenigstens unter Tarnnamen in Internetforen teilnehmen dürfen. Da kann man ja schon fast Verständnis für entwickeln.
Wir wollen noch eine kleine Chronologie zeigen. Wie ist eigentlich diese doch ziemlich breit in den Medien diskutierte Debatte um den Bundestrojaner entstanden? Sie geht eigentlich schon aufs Jahr 2005 zurück. Denn ans Licht gekommen ist diesem Jahr, dass also eine Dienstanweisung vom damaligen Bundesinnenminister Otto Schily ergangen ist, die diese Online-Durchsuchung ermöglicht hat. Die ist mittlerweile allerdings ausgesetzt, denn als sie bekannt wurde und in der Presse stand, hat sich unser jetziger Innenminister Wolfgang Schäuble zu einem Moratorium entschlossen und diese Dienstanweisung erstmal außer Kraft gesetzt. Und neben dieser Dienstanweisung gibt es auch eine landesgesetzliche Regelung, über die wir schon kurz gesprochen haben, nämlich im Dezember 2006 wurde das Verfassungsschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen novelliert und da eben die erste legale Möglichkeit für den Verfassungsschutz geschaffen, online zu durchsuchen. Aber die Dienstvorschrift hat einige Wochen lang alle Zeitungen beschäftigt, unter anderem wegen des Verhaltens von Lutz Divell.
Genau, das ist die Abteilung Leute, die man meistens nicht so gut kennt, weil sie keine Politiker sind. Lutz Divell ist Staatssekretär, war Staatssekretär im Innenministerium, ist jetzt im Justizministerium. Also die Staatssekretäre sind die ranghöchsten Beamten, die nicht wechseln, wenn die Regierung wechselt. Also das sind sozusagen die, die am ehesten tatsächlich Macht haben in so einem Land. Und dabei aber sehr im Hintergrund stehen. Und der Herr Divell war halt unter Schily für die Online-Durchsuchung zuständig, wurde dann vom Bundestag zu einer Anhörung geladen, er möge doch mal erzählen, was da so passiert ist, und hat die Einladung also ausgeschlagen mit der Begründung, er wäre doch jetzt im Justizministerium und damit sachlich gar nicht mehr zuständig. Also es ist auf jeden Fall ein Fall für die Watchlist, der Herr Divell.
Vielleicht kann man, um mal eine Anekdote einzustreuen, bei der Gelegenheit erwähnen, dass am Tag zuvor, also an dem Tag, bevor diese Meldung in der Zeitung stand, der Herr Lutz Divell auf einer Veranstaltung war in Hamburg, auf einer Strafverteidigertagung, und gut anderthalb Stunden über die Frage Online-Durchsuchung oder nicht auf dem Podium debattiert hat, also durchaus noch zuständig war und darüber gesprochen hat. Also diese Argumentationen haben einige Parlamentarier auch als sehr bruskierend empfunden, weil er sich einfach der Debatte gänzlich entzogen hat durch sein Nichterscheinen.
Ein anderer Staatssekretär, auf den man bei der Gelegenheit mal achten muss, ist der Herr August Hanning. Der hat sich da auch mal wieder zu geäußert. Der war vorher BND-Chef, und das könnt ihr auch mal googeln. Es gibt ein sehr lustiges Bild im Internet von ihm, wo er als BND-Chef vor einer Hisbollah-Fahne sitzt und unten ist irgendwas mit Terror eingeblendet, also ganz großartig.
Zu dem rechtlichen Rahmen und zur Chronologie gehört natürlich auch der Beschluss des Bundesgerichtshofs, denn Anfang dieses Jahres hat der BGH entschieden, dass die Online-Durchsuchung nicht zulässig ist, also dass der Paragraph, nach dem diese Online-Durchsuchung gerechtfertigt werden sollte, eben nicht ausreicht, um eine heimliche Durchsuchung von Wohnungen durchzuführen. Und zwar ist nicht etwa aus Datenschutzgründen oder aus Gründen des Schutzes des Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung dieser Beschluss ergangen, sondern natürlich bildet die Heimlichkeit der Maßnahme den wesentlichen Grund für die Untersagung. Das ist also am 31. Januar passiert. Und ganz kurz darauf kam schon die Pressemeldung des Bundesinnenministeriums, wo angekündigt wurde, dass eine Rechtsgrundlage für die Online-Durchsuchung dann geschaffen werden muss.
Ja, es gab da auch noch einen sehr lustigen Schriftwechsel. Die Frau Harms hat natürlich gegen diesen Beschluss Widerspruch eingelegt. Die Antwort des Richters kam postwendend und die war schon sehr, gehen Sie weg, Frau Harms, gehen Sie wirklich weg, ich will Sie nicht. Also da freut man sich manchmal doch noch, dass eine der Säulen der Demokratie in unserem Lande, nämlich die Judikative auf Bundesebene, sehr oft gut funktioniert.
Was also die tatsächliche Gesetzesgrundlage betrifft, also den BKA-Gesetzentwurf, so ist der immer noch, also nach vielen Monaten jetzt in der Regierungsabstimmung, weil sich doch zwischen dem Innenministerium und dem SPD-geführten Justizministerium da ein Streit ergeben hat. Und wer sich den BKA-Gesetzesentwurf mal ansehen will, kann ihn auf www.ccc.de runterladen. Er ist sehr interessant zu lesen. Keineswegs geht es in diesem BKA-Gesetzesentwurf nur um die Online-Durchsuchung, sondern da sind noch eine ganze Reihe anderer Ermächtigungen für die Ermittler drin, die eigentlich über die vordergründige Debatte um die Online-Durchsuchung weit hinausgehen. Ja, die wichtige Frage, die auch die Presse das ganze Jahr umgetrieben hat und die ungefähr, weiß nicht, 1000 Mal an den CCC schriftlich oder auf dem Wege des Telefons gestellt wurde, war, wie oft soll denn eigentlich diese Online-Durchsuchung durchgeführt werden? Und darauf hat Wolfgang Schäuble im Taz-Interview geantwortet, so oft wir wollen im Grunde.
Also die Frage kam auch nicht so direkt zu uns, sondern bei uns kam die Frage an, wie schütze ich mich? Was ja im Grunde die Antwort schon beinhaltet. Also im Grunde geht das gesamte Journalistentum in Deutschland davon aus, dass es breit eingesetzt wird und auch sie privat betreffen wird.
Unabhängig davon, wie viele konkrete Fallzahlen es gibt, immer wieder kann man lesen, dass es sich um 10 bis 12 Fälle handelt. Und natürlich sind auch einige wenige, die man an der Hand abzählen kann, in Deutschland belegt. Einige davon sind ja auch vor Gericht gelandet, sodass klar ist, dass diese Online-Durchsuchung durchgeführt wird. Aber unabhängig davon, welche tatsächlichen Fallzahlen wir sehen werden, haben wir aus allen anderen technischen Überwachungsmaßnahmen eines lernen können, nämlich dass mit der Legalisierung einer Maßnahme die Anzahl der Einsätze immer steigt und der Straftatenkatalog immer ausgeweitet wird. Und damit ist auch klar, dass sofern Sie tatsächlich einen funktionierenden Bundestrojaner haben, Sie auch nach und nach mehr Fallzahlen produzieren werden, ähnlich wie bei der Telefon- oder Internetüberwachung. Klar.
Also ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, wenn man einmal den Aufwand getrieben hat, man hat also angefangen, sich so ein schickes Rootkit zusammenzuschrauben und angefangen, O-Days auf dem Schwarzmarkt einzukaufen und vielleicht sogar selber entwickelt und dann hat man das Zeugs rumzuliegen, dann setzt man das noch nicht bis 2 oder 3 Mal ein oder 5 Mal, sondern setzt man das natürlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit ein, wo es angemessen erscheint. Und insofern fällt es mir schwer, diese Versprechen zu glauben. Ja, es wird nur die Schlimmsten betreffen, zumal ja irgendwie sofort die Forderungen im Raum stehen, dann auch gleich irgendwie die Kinderpornos, die dann in Zukunft auf bis 18 und auch angezogen ausgedünnt werden und dann die ganzen kriminellen Copyright-Piraten und überhaupt die Steuerhinterzieher und also das Potenzial ist einfach da, sobald das verfügbar ist, das auch einzusetzen. Und dann wird natürlich auch jeder sagen, wieso, also das können wir doch nicht tun, dass wir dieses Instrument nicht verwenden. Und deswegen, also die Telefonüberwachung zeigt es auch, dass die Fallzahlen einfach steigen werden, sobald die technische Möglichkeit mal da ist.
Also es gibt ja zwei Argumente, die dann am Ende als letztes kamen, nachdem man die anderen Argumente wegschießt. Und die sind normalerweise, ja, wir schreiben den Trojaner aber neu für jedes Ziel, was ja eigentlich nicht sein muss. Ja, also wenn man darüber nachdenkt, das macht die Russenmafia auch nicht. Und das zweite Argument ist ja, die Auswertung ist ja so schwierig und da würden wir nie hinterherkommen. Und das würde ich bei der Gelegenheit gern mal entfernen, das Argument, denn das ist ja in der Stasi nicht anders gewesen. Und am Ende haben die alles gesammelt und nichts mehr auswerten können und das macht es ja nicht besser. Ja, das Problem ist ja, dass wir abgehört werden, nicht, dass es nicht ausgewertet werden kann oder ob das ausgewertet werden kann oder nicht.
Da sind wir nämlich auch gleich bei der Kostenfrage.
Genau.
Und die Frage der Individualisierung. Die offizielle Zahl zu den Kosten eines einzelnen Bundestrojaners, also zum Ausspähen eines Rechners, eines Verdächtigen, wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage hervorgeht. Allerdings, wenn man sich die Gesamtzahlen der genehmigten Euros für das Programm zur Stärkung der inneren Sicherheit PESIS ansieht, so fällt wohl dann doch, wenn wir uns in Fallzahlen unterhalb der 100 im Jahr bewegen, eigentlich nicht so weiter auf.
Also da sind ja noch mehr Euros beantragt. Ja, das geht nochmal um 300 Millionen dazu. Die sind nur noch nicht abgenickt worden. Deswegen haben wir die noch nicht gelistet. Aber also das Geld wäre da. Ja.
Wobei also die 132 Millionen im Programm PESIS sind nicht etwa nur für den Bundestrojaner, aber da ist recht wolkig von technischer und personeller Ausstattung die Rede. Wird das klar
ist, also das Lustige ist, man kann ja ungefähr von außen abschätzen, wie viel die Entwicklung wirklich kostet. Denn es gibt beim BKA zwei Stellenausschreibungen zum Bundestrojaner. Das sind zwei Stellen, die nach BAT 2a bezahlt werden sollen. Das ist also Beamteneinstiegsgehalt. Da geht einiges. Ja, für 200.000 Euro kann man sich da ein paar Jahre kaufen. Und das Lustige an diesen beiden Stellenausschreibungen war, dass die essentiell dasselbe gesucht haben von den technischen Anforderungen, aber nur bei der zweiten stand bei, es wäre wünschenswert, wenn derjenige sich mit den einschlägigen Rechtsnormen auskennt. Also das war auch schon mal ein lustiges Detail.
Aber du, BAT 2a ist zum Beispiel für einen bulgarischen Hacker eine Menge Geld.
Ja, keine Frage.
Dann sind wir uns ja einig.
Ja, nur also 200.000, nur mal um zu sagen. Also das ist praktisch, da kann man einen kompletten Trojaner für entwickeln lassen.
Nun haben wir uns im Vorfeld mal überlegt, es wird ja immer so viel geredet, wie kommt eigentlich dieser Bundestrojaner auf den Rechner? Und wir unterscheiden da zwei Fälle. Einmal den Fall, dass der Benutzer irgendwie involviert ist, also aktiv werden muss und später die Möglichkeit, dass er eben gar nichts damit zu tun hat. Ja, und eigentlich, wir hatten nicht genug Platz auf der Folie, um alle Möglichkeiten aufzuziehen. Aber man kann sich natürlich überlegen, dass alle Arten von Peripheriegeräten oder eben CDs, USB-Sticks darunter sind oder eben Fotokameras, Handys.
Also hier fehlt zum Beispiel der Wahlstift, um das mal nur so am Rande.
Ja, also grundsätzlich gibt es die Methoden, man bringt den User dazu, dass er den Trojaner installiert, indem man ihm den per E-Mail im Anhang schickt oder irgendwie eine AOL-CD oder, keine Ahnung, die Software zur Abgabe der elektronischen Steuererklärung. Mindestens einen technischen Dienstleister gibt es, der an einer Lösung arbeitet, die einfach beim Download in das Exe direkt den Trojaner einbaut. Das heißt, man geht dann zum Internetprovider und hängt sich dann an die DSL-Leitung quasi dazwischen und der erkennt einen Download eines Executables, fügt das da ein. Diese Möglichkeiten gibt es. Dann das klassische Hacking in Anführungszeichen, das heißt, man versucht einen Exploit zu benutzen, um den Trojaner zu installieren. Es gibt noch die Variante des verdeckten Einbaus einer Hardware, so also die verdeckte Wohnungsdurchsuchung ist ja auch etwas, was jetzt in die Diskussion geworfen wurde. Interessanterweise war der Aufschrei da deutlich größer in der Bevölkerung. Das verstehen die noch, dass es irgendwie nicht gut ist, wenn man plötzlich heimlich durchsucht wird von seiner Regierung. Und dann gibt es noch ein paar Möglichkeiten, die dann nicht stehen, die aber durchaus vom Gesetz abgedeckt sind, weil da steht ja bloß irgendwie Einsatz technischer Mittel zum Zugriff auf informationstechnische Systeme. Und da fällt mir wirklich eine Menge zu ein, was man da noch machen kann. Also das geht bei Tempest-Abstrahlung los. Das heißt, irgendwie, ich stelle mich mit einer Antenne auf die Straße und gucke mir die Abstrahlung des Bildschirms oder der Tastatur an, rekonstruiere das. Und das geht auch damit weiter, dass ich mir andere technische Geräte außer dem Computer angucke. So ziemlich alles, wo ein Mikroprozessor drinsteckt, kommt in Frage. Das Mobiltelefon, der MP3-Player, der DVD-Player, das Automobil. Also die Liste ist endlos. Alles, was mit Strom funktioniert im Haushalt.
Babyphones auch?
Ja, auch Babyphones.
Furbies. Also die Liste der Möglichkeiten ist furchtbar, aber es gibt auch zwei, drei Fälle, die bereits dokumentiert wurden, wo tatsächlich der Bundestrojaner schon eingesetzt wurde. Und die sind doch eher ernüchternd. Also es gab zum Beispiel einen Fall, da hat man versucht, den Leuten die E-Mail geschickt. Und die muss natürlich besonders toll aussehen, damit da jemand draufklickt. Die ist dann leider geforwardet worden. Und dann kam also nicht nur von einem Rechner Rückmeldung, sondern von N. Und dann gab es einen Fall, da hat man eine CD verteilt und die hat dann offenbar auch die Runde gemacht und es gab dann zig Rückmeldungen und es gab einen Fall mit einer AOL-CD, fand ich besonders cool. Also da stand jetzt nicht AOL drauf, sondern Zugangssoftware für einen Internetprovider, ich nenne es mal AOL-CD. Da haben sie also eine solche CD verteilt und haben sich dann gewundert, dass derjenige die nie eingeworfen hat in seinen Rechner, sondern hat die halt weggeschmissen, was man halt macht mit solchen CDs. Ja.
Es gibt ja auch noch mindestens einen weiteren Fall, wo ein Hardware-Keylogger in einem Internetcafé installiert wurde. Also tatsächlich kleine genau. schwarze Kiste zum zwischen die Tastatur stöpseln.
Also das passiert nicht nur in, wo war das sonst noch, Nigeria, glaube ich, sondern es gibt es auch bei uns jetzt. Mhm. Keylogger in von Extremisten frequentierten Internetcafés. Und das sind Hardware-Keylogger, das ist also keine Software, sondern diese kleinen USB-Teile oder PS2, die man halt zwischen Tastatur und Rechner steckt. Bisher. Vielleicht ist auch noch eine Software drauf, man weiß es ja nicht. Also jedenfalls bisher ist das eher bodenständig, aber was uns natürlich als Computerclub interessiert, ist, was geht mit dem Gesetz? Und da geht halt deutlich mehr, als sie im Moment tun.
Auf der Anhörung, zu der wir gleich noch kommen, hat der Herr Fitzmann auch eine sehr bewegende Rede gehalten zum Thema, was geht denn noch alles mit diesem Gesetz, und darauf hingewiesen, dass es also auch Implantate betrifft. Wenn man sich also so, denken wir mal ein bisschen in die Zukunft, und man hat sich also so ein Stückchen Computer ins Gehirn gebaut oder sei es irgendein künstliches Sinnesorgan.
Ein Hörgerät.
Dergleichen. Das, also nach dem Buchstaben des Gesetzes wäre auch das hackbar. Und da muss man schon fragen, wie definiert man da die Grenze? Und da ist also die Frage, warum wollen wir das nicht? Die Argumentation lautet eigentlich, naja, weil der Computer, weil die Festplatte mehr oder weniger eine Erweiterung meines Gehirns ist. Das ist, also was da drin passiert, ist halt hochvertraulich. Da spiegeln sich meine Gedanken drin wieder und da hat einfach keiner was drin verloren. Und auch wenn eine Frau Merkel kommt und sagt, es darf keinen rechtsfreien Raum geben, in dem Terroristen ungestört und so weiter und so fort, da frage ich mich, wenn die Gedanken lesen könnten, würden die das auch tun? Und natürlich würden sie das weit von sich weisen, aber den Vergleich verstehen sie offensichtlich noch nicht, dass für jemanden, der irgendwie 16 Stunden am Computer sitzt, das quasi so ist, als würden sie direkt ins Gehirn und so weiter und so fort oder zumindest schon kurz davor.
Insofern. Naja, was die geneigte Presse betrifft, war die Reaktion natürlich ein bisschen anders. Die Sache mit den Prothesen haben die noch nicht so richtig aufgenommen. Dafür haben sie aber die Sache mit den E-Mails aufgenommen, denn in dem SPD-Fragenkatalog, da war explizit angegeben, dass das BKA eine E-Mail schicken könnte von einem quasi einer befreundeten Behörde, etwa Finanzamt, Bauamt, Jugendamt, und eben hofft, dass wenn der Verdächtige auf diese E-Mail wartet, dass er auf den Anhang klickt. Also etwa wenn man im Austausch steht mit dem Bauamt und auf Formulare wartet, dass man eben dann auf das entsprechende PDF klickt.
Also das Lustige ist, wir denken ja immer, so blöd ist keiner. Doch, der Herr Beckstein ist so blöd, der hat nämlich in Berlin stattfindenden 10. Europäischen Polizeikongress folgende Anekdote zum Besten gegeben. Er selbst hätte beinahe auf seinem privaten PC einen per E-Mail geschickten Trojaner-Anhang geöffnet, der sich mit dem Absender BKA tarnte, falls ihr euch noch an diese Spamwelle erinnert. Er als damals noch Innenminister hätte natürlich angenommen, darin sei eine dienstliche Information für ihn enthalten und hätte hundertprozentig draufgeklickt, wenn ihn nicht seine Frau rechtzeitig davon abgehalten hätte. Also wir sind ja auch immer gern bemüht zu sagen, so blöd ist keiner, aber ich meine, guckt nach Bayern.
Also ich würde daraus eigentlich was anderes lernen. Das ist doch ein Grund mehr, auch hier im Club
auf die Frauen zu achten, genau.
Ja, danke schön. Auch Wolfgang Schäuble hatte eine Antwort darauf, wie das mit den E-Mail-Anhängen sei. Dazu möchten wir, glaube ich, keinen weiteren.
Es stellt sich raus, das BKA nicht, aber die Chinesen.
Es war natürlich eine ziemliche Schmach für die Ermittler, dass sie so zeitgleich mit der Debatte, wo sie auf dem Höhepunkt war und alle Zeitungen darüber schrieben, zugeben musste, dass das Bundeskanzleramt und das Bundeswirtschaftsministerium durchseucht waren von chinesischen Trojanern. War schon eine ziemlich große Peinlichkeit. Aber offenbar, also vom BKA bekommt er jedenfalls keine. Eine weitere Frage wurde an ihn gestellt, die wir hier auf jeden Fall zitieren mussten. Ob er jetzt der ranghöchste Hacker ist, wir haben keinen Mitgliedsantrag erhalten bisher. Aber die Antwort ist doch offenbar nein.
Das muss man sich einfach mal vor Augen halten, dass die Leute, die da die Entscheidungen treffen und diese Gesetze pushen, einfach mal sich das Internet zum Brötchen ausdrucken lassen und entsprechend wenig Ahnung davon haben, was sie da eigentlich tun. So, da kam sicherlich irgendjemand aus den Behörden und hat gemeint, ich brauche da mal mehr, ich muss da mal, weil ich muss ja gegen die bösen Terroristen und so. Und dann haben sie alle genickt und dann haben sie gesagt, wir brauchen jetzt das Gesetz, weil die bösen Terroristen. Und das glauben die wirklich.
Also das ist ja auch kein Witz mit dem Internet ausdrucken. Ja? Man hält das immer für einen Witz, das ist kein Witz. Also es gibt da Sekretärinnen, die drucken morgens das Internet aus. Und es gab eine wunderbare Karikatur zu dem Thema, wo Schäuble mit einem Vollstrecker redet und der meint, er hat gerade 100 Kilo Internet beschlagnahmt.
Also der CCC macht ja noch relativ aktive Lobbyarbeit. Das heißt, wir sind öfter mal mit den Politikern zugange, meistens um ihnen irgendwie 3 Stunden zu erzählen, was eigentlich geht mit so einem Trojaner und was nicht geht. Und tatsächlich ist es da so, die Erfahrung, die legen einem dann 3 A4-Zettel vor und sagen, aber im Internet stand doch das. Und ich weiß nicht, wer von euch im letzten Jahr ging da drum, ich glaube, es war bei Netzpolitik.org, der Film verlinkt, von diesen Kinderreportern, die im Bundestag, wahrscheinlich haben es die meisten gesehen, also die im Bundestag den Politikern die Kamera vors Gesicht hielten und ein Mikrofon unter die Nase und gefragt haben, was ein Browser ist. Und Brigitte Zypris, die Ministerin, die uns die Vorratsdatenspeicherung beschert hat, hat sich umgedreht zu ihrer Assistentin und gesagt, Gabi, was war denn nochmal ein Browser? Und so sieht die Realität auch tatsächlich aus. Das ist nicht nur ein Zerrbild, sondern man erlebt das, wenn man mit den Politikern tatsächlich mal spricht. Nur eine ganz kleine Ausnahme von jungen Parlamentariern ist überhaupt Teilnehmer an diesem Internet. Insofern so viel zum Sachverstand. Trotzdem gab es natürlich die offizielle Meldung und zwar haben wir da einfach mal den Grund dafür nochmal aus der Pressemeldung des BMI, nämlich der Bundestrojaner sei aus ermittlungstaktischen Gründen einfach unerlässlich. End of debate.
Also das Witzige ist ja, dass man an den Ausreden der Politiker über das Jahr hinweg sehen kann, welche Argumente funktioniert haben und welche nicht. Und zwar hat der Beckstein ist sowieso mein Lieblingspolitiker, gegen Ende des Jahres hat er in einem Statement gesagt, also nach diesen Sauerland-Terroristen, das wir ja mitgekriegt haben, ja, also sie haben die Terroristen ja beobachtet, als die in Bayern waren und die hätten ja Webseiten von ihren radikalen, islamistischen Terroristen aufgerufen und deswegen brauchen wir den Bundestrojaner. Und wenn man mal drüber nachdenkt, fällt einem auf, woher weiß er denn das, wenn er die nicht überwachen kann? Ja? Wozu brauchen wir noch einen Trojaner, wenn er das jetzt schon weiß? Aber also diese Zusammenhänge erschließen sich noch nicht, aber man sieht einfach, die Leute sind da schon in Erklärungsnot und versuchen dann auch Argumente zu finden. Funktioniert noch nicht immer.
Ja, dann gab es dann noch die Sache in Karlsruhe. Das bereits angesprochene Gesetz, nämlich das Verfassungsschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen, wird angegriffen in Karlsruhe, gleich von 2 Klägern. Und der Chaos Computer Club, eigentlich sogar Andreas Burg direkt, nicht wahr?
Ja, mit tatkräftiger Unterstützung des Chaos Computer Clubs.
Ja, ist angefragt worden, ob er technisch Stellung nimmt, zusammen mit 4 weiteren technischen Sachverständigen. Und so ist Andreas im Anzug und in Krawatte nach Karlsruhe gefahren.
Also das war eine sehr bemerkenswerte Veranstaltung, also das Unterhaltung auf intellektuell sehr, sehr hohem Niveau, weil die Leute, die da sitzen vorne, die sind einfach mal echt nicht auf den Kopf gefallen, sonst wird man nicht Verfassungsrichter und die schlucken Argumente nicht, sondern die fragen nach und das ist auch schon lustig, wenn dann irgendwie Leute wie der Präsident des BKA plötzlich ins Stottern kommen, weil sie sich verheddern und dann irgendwas sagen wollen. Und dann
das
irgendwann
ist aber häufiger.
Oder zwischendrin Leute aufspringen, die nicht so richtig vorgestellt wurden und sagen, dazu darf er jetzt aber keine Aussage machen.
Also man muss sich das praktisch vorstellen, da steht der Verfassungsschutzpräsident und macht gerade eine Aussage vor dem höchsten Gericht. Da springt aus Reihe 3 ein 1,50 großer Mensch auf, rennt zum Mikrofon und sagt, hier kann der Verfassungsschutzpräsident leider keine Aussage machen. Es hat sich zu so einer Art Running Gag in dieser Karlsruhe, ungefähr 6 Stunden war die Verhandlung, entwickelt. Ja, ja. dass die Offiziellen, also der BKA-Chef und der Präsident des Verfassungsschutzes, dahin gegangen sind und ihre also ein A4-Blatt abgegeben haben, wo die schriftliche Erlaubnis erteilt war, dass sie aussagen dürfen. Das war so eine Art Running-Gag. Man hat dort sehr deutlich gemerkt, dass insbesondere der Verfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier da ganz ärgerlich war am Ende. Die Antworten und die Statements, die er da gegeben hat, waren voller Sarkasmus und Zynismus. Also er hat sich da auch ein bisschen verarscht gefühlt. Und deshalb haben wir mal diesen Dialog, der sich da ganz kurz entspannt hat, abgebildet. Und zwar, Dirk Heckmann hat für die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen gesprochen. Meines Wissens nach ist der Professor der Jurisprudenz, richtig?
Also das lief wohl nicht so gut, die Aussage der NRW-Leute da, wenn man schon die heiße Berichterstattung liest.
Das war
auf unserer Seite.
Das war wirklich eine Peinlichkeit vor dem Herrn.
Also die Verteidigungsstrategie, die Sie sich zurechtgelegt haben, ist zu sagen, ja, also das steht vielleicht im Gesetz, aber man muss ja irgendwie, wenn man sich so ein Gesetz anguckt, auch immer die Willensbildung des Gesetzgebers mit berücksichtigen, weil so lernt man das ja an der Hochschule und der Gesetzgeber, der wollte doch gar nicht online durchsuchen. Die wollen doch nur verschlüsselte Telefongespräche abhören können, weil das können sie ja nicht, wenn die verschlüsselt sind. Die Geschichte mit der Quellen-TKÜ. Und das Bundesverfassungsgericht hat große Augen gemacht. Dann haben sie erklärt, dass sie also mit der Argumentation nicht so richtig einverstanden seien und schon nach dem Wortlaut des Gesetzes hier urteilen müssten, was irgendwie, also für die Verhältnisse dort, das ist alles auf sehr gediegenem, gehobenem Niveau, würdevolle alte Leute, eine Ohrfeige links, eine Ohrfeige rechts war. Der Herr Heckmann hat dann auch nicht mehr viel erzählt, sondern der Anwalt der Bundesregierung hat dann den Job noch mit übernommen, den haben sie nicht mehr so ans Mikrofon gelassen. Und also der Versuch ist gescheitert. Und ein paar weitere interessante Informationen sind dabei rumgekommen. Also es ging da zum Beispiel um die Frage, können die das denn überhaupt? Und da haben sie sich ein bisschen vorgedrückt. Das war die Stelle, wo dann irgendwie der nicht benannte Mensch kam und meinte, dazu liegt keine Aussagegenehmigung vor. Weil also die Aussage war, dass das Land NRW, also der Verfassungsschutz des Landes NRW, noch über keine eigenen Kapazitäten zum Durchführen von Online-Durchsuchungen verfügt. Und aber dass im Rahmen der Amtshilfe ja durchaus die Möglichkeit bestünde, den, und dann kam dieser Interrupt. Nun können wir natürlich nur spekulieren, welche Behörde in Deutschland qualifiziert dafür ist, sowas zu tun. Der Chef des BSI hat mir versichert, sie sind es nicht und sie wollen damit auch nichts zu tun haben.
Nur noch einer übrig.
Wir wissen aber, dass der Bundesnachrichtendienst ja auch irgendwie schon seit Jahrzehnten ein Gast auf unseren Veranstaltungen ist und auch über das entsprechende Know-how verfügt. Also das, bei Bedarf kann man das anfordern, das gibt es wohl. Und der BKA will aber eigenes Know-how aufbauen. Das ist mehr oder weniger der Punkt, was ein bisschen diesen Konflikt erklärt zwischen irgendwie, dann gibt es ja Stellenanzeigen und so weiter und so fort. Also der BND kann schon, der BKA will gerne. Und dann gibt es noch diverse Leute bei, also Einzelpersonen bei Kriminalämtern, beim Verfassungsschutz, die sich auch durchaus auskennen.
Also eigentlich ist ja extra dafür, für diese Amtshilfe, das Terrorismuszentrum, das gemeinsame, eingerichtet worden in Berlin. Und da hat mir jemand eine Anekdote erzählt, dass wenn man da hingeht, stellt man fest, am Freitag ab Mittag ist da eh keiner mehr. Und auch tagsüber in der Woche ist es eher so, dass die Priorität der teilnehmenden Behörden nicht so darauf liegt, die Leute da auch tatsächlich vor Ort sein zu lassen. Also das ist bisher eher so eine Senke für Leute, die man halt nicht mehr befördern konnte. Die hat man dann eben.
Aber zurück zu der Anhörung in Karlsruhe. Der juristische Teil der ganzen Geschichte wurde relativ schnell abgefrühstückt. Da haben die Anwälte halt vorher Schriftsätze ausgetauscht und man war sich weitestgehend einig, dass man juristisch verstanden hat, was da vorgeht. Also sie haben tatsächlich das Hauptaugenmerk darauf gerichtet, was passiert da technisch, was ist technisch möglich, was sind denn das für Daten, an die man da so rankommt. Und die Experten wurden dazu sehr ausführlich befragt. Das ging also über mehrere Stunden. Da war, kriege ich sie alle zusammen, der Professor Sieber war da, dann
Professor Fitzmann war da.
Fitzmann war da.
Dann war dieser IT-Berater da. Jetzt haben wir
Dirk
den
Fox.
Namen vergessen.
Dirk Fox.
Genau,
Dirk Fox. Dirk Fox. Und der, seitdem er geheiratet hat, weiß ich den Namen nicht mehr.
Man kann das
Prof googeln. Aus Mannheim, ehemals RWTH Aachen. Freiling, ja. Genau. Und also bemerkenswert war, dass wir uns technisch relativ einig waren. Ich habe mich dann noch ein bisschen mit dem Herrn Fitzmann drüber gestritten, wie weit Tempeststrahlung wirklich reicht. Er meinte mehrere Kilometer. Ich meinte, ab so ein paar Dutzend Metern wird es schon schwierig. Aber So im Großen und Ganzen haben wir da, glaube ich, schon ein sehr einheitliches Bild gezeichnet von dem, wie das technisch funktioniert, an welche Daten man rankommt. Und das ist auch das, was das Gericht interessiert hat in dem Moment.
Wenn man also diese Anhörung in Karlsruhe versuchen will zusammenzufassen und auch nochmal auf die letzten Worte, die Hoffmann Riem, der Berichterstatter, und eben der Verfassungsgerichtspräsident Papier gesagt haben, so ist vollkommen klar geworden für alle Zuschauer und auch alle Sachverständigen und alle Teilnehmer, dass dieses Verfassungsschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen keinen Bestand haben wird. Sie haben das vollkommen klar gemacht. Sie haben darüber hinaus aber auch gesagt, es wird ein Grundsatzurteil geben zu der Frage, wie es mit dem Kernbereichsschutz aussieht. Denn der Kernbereichsschutz, also der Schutz des Kernbereiches der privaten Lebensgestaltung, ist bereits seit dem Urteil zum großen Lauschangriff absolut geschützt. Und absolut heißt absolut in der Weise, dass man auch nicht nachher zum Beispiel im Schlafzimmer aufgenommene Gespräche dem Richter vorlegen kann, sondern man muss einfach die Bänder abschalten, wenn es zu privaten Dingen kommt. Und man muss darüber hinaus eine Prognose machen. Etwa also die Ermittler im Vorhinein Aussagen dazu machen, ob es wahrscheinlich ist, dass eine bestimmte Abhörmaßnahme sehr in diesen Privatsphärebereich eingreifen wird. Dann können sie sie nicht machen. Und das jetzt, also diese Frage des Kernbereichsschutzes war ganz sicher in Karlsruhe die Kernfrage, und darauf gingen auch die technisch sehr sachverständigen Fragen des Gerichts an die Gutachter, die dort waren. Und zu diesem Bereich des Kernbereichsschutzes haben wir noch mal ein paar Zitate, die klar machen sollen, wie das BKA und auch Wolfgang Schäuble hier rumeiert.
Das müsst ihr übrigens auch selber in der Presse mal verfolgen, seit dem Kernbereichsschutz bei dem Lauschangriff, wie sich die Berichterstattung zu Fällen verändert. Wie plötzlich jedes Mal noch ein Satz drin ist, bei den Sauerländer Terroristen zum Beispiel hieß es, ja, die hätten dann spontan während des Telefonats zu beten angefangen und dann hätten sie mit dem Abhören aufhören müssen. Und seitdem, da mussten sie dann zuschlagen, weil danach konnten sie ja nicht mehr richtig abhören. Und ein Glück, dass sie noch die Erkenntnisse von vorher hatten, also die Propagandamaschine läuft da schon ziemlich doll und da kann man sich eigentlich ganz gut unterhalten am Wochenende gerade drüber.
Also vielleicht, bevor wir zu dem Kernbereichsschutz kommen, noch mal ein paar Sätze zu diesen Sauerländer Terroristen. Auf der vorhin schon erwähnten Strafverteidigertagung in Hamburg, wo ich war und einen Vortrag zum Bundestrojaner gehalten habe vor diesen Juristen, hat mich nachher einer der Verteidiger eines dieser Terroristen aus dem Münsterland angesprochen, mit dem ich also die Möglichkeit hatte, eine Weile zu reden. Da dieser Festgenommene aus dem Münsterland nicht einen, der von Karlsruhe vorgeschlagenen Strafverteidiger nehmen wollte, hat er sich schlicht die gelben Seiten genommen und irgendeinen Strafverteidiger gesucht und war eben bei diesem gelandet, mit dem ich ins Gespräch kam. Was der mir erzählt hat in Bezug auf die Ermittlungsmaßnahmen, war insofern erstaunlich, als dass den Verdächtigen allen dreien vollkommen klar war, und zwar seit Monaten, dass sie überwacht wurden, denn es wurde sehr offen überwacht. Ähnlich wie es jetzt hier in Berlin in den 129a-Fällen ist, also in den Fragen der militanten Gruppe. Es ist vollkommen klar, dass eine heimliche Online-Durchsuchung bei diesen Verdächtigen vollkommen irrelevant ist, denn sie wussten seit Monaten, dass sie überwacht werden. Es ging so weit, dass einer der Verdächtigen in der Fußgängerzone Autoreifen zerstochen hat von den Ermittlern, weil die eben dauernd hinter ihm herfuhren und der einfach die Schnauze voll hatte.
Also dieser,
wenn man sich also da mal die Argumentation überlegt, so ist sie vollkommen sinnlos, denn eine heimliche Online-Durchsuchung hätten die da in keiner Weise gebraucht, weil die Verdächtigen sowieso seit Monaten wussten, dass sie abgeschnorchert und observiert werden.
Dieser Fall also ist sowieso sehr merkwürdig, vor allem vom Timing her. Es war Mitte des Sommers so, dass diese Debatte über die Online-Durchsuchung ja relativ heftig geführt wurde, und dann kam also dieser Fall raus, dass ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes die ihm zur Verfügung stehenden technischen Mittel der E-Mail-Überwachung ausgenutzt hat, um mal dem Liebhaber seiner Frau hinterher zu spionieren. Und wo dann plötzlich die Koalition anfing, sich am Kopf zu kratzen. Keine drei Tage später stand also ein terroristischer Anschlag unmittelbar bevor. Ich habe da mal ein bisschen geklickt, weil ich bin einer von den Leuten, die sich auch meine Bombenbauanleitung angucken, wenn sie es genau wissen wollen. Die hatten da 700 Kilogramm Wasserstoffperoxid. Und dann bin ich also mal in die einschlägigen Webforen gegangen, die sind ja nicht so schwer zu finden, und habe mir die Rezepte angeguckt, was kann man mit Wasserstoffperoxid machen. Man kann damit anfangen, Aceton zu polymerisieren oder man kann diese S-Bit-Brennstofftabletten nehmen und die irgendwie mit ein bisschen Sauerstoff versehen. Das Problem ist, das skaliert einfach nicht. Das ist eine exotherme Reaktion. Das heißt, wenn man irgendwie mehr als 5 Gramm auf einmal macht, fliegt einem das um die Ohren, wenn man nicht irgendwie eine Möglichkeit hat, die Reaktion zu verlangsamen, die Reaktionstemperatur zu kontrollieren. Man hat das Problem, dass sich da also nicht nur Triacetonperoxid bildet, sondern auch Diacetonperoxid, das also beim Trocknen schon explodiert. Das heißt, Zeug fliegt einem einfach um die Ohren, wenn man nicht keine ordentliche Reaktion hingekriegt hat. Dann Ähnliches gilt auch für diese S-Bit-Brennstofftabletten, also genau dasselbe, hochgradig instabil. Das sublimiert. Wenn man ein Schraubglas davon hat mit dem Zeug drin, dann fängt das an zu sublimieren, setzt sich oben in dem Rand fest von dem Schraubglas und wenn man es aufschraubt, fliegt es einem um die Ohren.
Naja. Wir kommen zurück zu dem Kernbereich. Wir wollen einfach nochmal zwei Aussagen gegenüberstellen. Die eine eben, die hier jetzt schon steht, vom BKA-Chef Zierke, der in einer Anhörung im Bundestag, wo auch zwei Mitglieder des CCC als Experten geladen waren, eben sagte, wie sie es machen wollen, diesen Kernbereich zu schützen, nämlich indem sie einfach Suchbegriffe nehmen und dann natürlich niemals Sex, Tagebücher oder so, weiß ich nicht, irgendwelche Suchbegriffe, die auf Intimsphäre hinweisen würden, würden sie nicht benutzen, sondern eben Bombenbastelanleitungen. Allerdings.
Also ich frage mich ja, wenn ich jetzt zwischen den Bombenbastelanleitungen nach irgendwie dem Koran suche, ob dann auch wie bei den Abhörmaßnahmen der Kernbereich der Lebensführung einschreitet und sie dann aufhören müssen, weil dann, ich meine, wenn man das wüsste, das wäre ja lustig, damit man immer irgendwie nach Porn suchen und dann die Bombenbauanleitung. Also.
Das Problem hat jedenfalls Wolfgang Schäuble messerscharf erkannt und hat klargemacht, dass Terroristen ja nicht blöd sind, sondern ihre Bombenbastelanleitung natürlich als Internet- oder als Tagebucheinträge tarnen und so leicht kann man es ihnen nicht machen. Damit hat er implizit natürlich auch gesagt, dass sie de facto mit dem Bundestrojaner den Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, also die tatsächliche Intimsphäre eines Menschen, nicht schützen können und wollen.
Also das Witzige ist ja, man kann ja den Schäuble und den Zierke immer nebeneinander halten. Der Schäuble ist halt ein Politprofi, der überlegt sich vorher, was er sagt und der fordert immer viel mehr, als er eigentlich haben will. Und dann kriegt er die Hälfte davon und dann sagen wir, oh, wir haben das Schlimmste verhindert. Ja? Und es ist natürlich trotzdem viel schlimmer gekommen, als wir wollten. Und der Schäuble wollte das aber gar nicht. Der wollte eigentlich nur das, was er am Ende gekriegt hat. Das sei seine Strategie. Und der Zierke, der hat keine Taktik. Der stellt sich hin und steht da wie so ein Reh, was irgendwie angeleuchtet wird. Und das heißt, der Zierke, der hat also gar nicht groß erzählt, warum man jetzt den Bundestrojaner braucht, sondern er meinte, naja, das sind halt Islamisten und wir sehen gar nicht aus wie Islamisten, deswegen können wir die nicht infiltrieren. Das ist ja schön ehrlich eigentlich und ich meine, das glaube ich auch sofort, ja, dass das der Beweggrund ist. Und gegen Jahresende meinte Zierke dann auch so, ja, also er macht ja alles, er macht ja Richtervorbehalt und er benachrichtigt auch die Leute, er macht alles, Hauptsache er kriegt es endlich. Und Schäuble stellt sich daneben und sagt, ja, also er will ja eigentlich noch viel mehr abhören. Ja, und wenn man das so nebeneinander hält, sieht man, dass die eigentlich schon ziemlich mit dem Rücken zur Wand stehen. Aber der Zierke ist halt nicht so geübt.
Im selben Fachgespräch im Bundestag, wo er also diese Sache mit den Suchbegriffen sagte, also der BKA-Chef, und da saßen ja nun wir zwei vom CCC und haben dann mal versucht, technisch da zu erläutern, wie dieser Bundestrojaner so geht. Da schlug er ja dann am Ende, nachdem er doch ein bisschen eingekreist war, da schlug er vor, dass ja der CCC den Quellcode später im Gerichtsverfahren dann ansehen könnte und gucken könnte, ob alles okay sei. Da war das Gelächter groß. Ja, wir müssen noch mal zu einem anderen Punkt kommen, den wir jetzt so ein bisschen noch dazu sortieren wollen, weil es einige Verwirrung gab um die Quellen TKÜ.
Also es scheint so, also irgendjemand, sie saßen da wahrscheinlich zusammen und dachten sich, was machen wir jetzt? Und irgendjemand meinte, na, wir haben doch diese Telekommunikationsüberwachung. Das funktioniert doch auch schon. Wir behaupten einfach, es handelt sich um eine Telekommunikationsüberwachungsmaßnahme, was wir da machen mit diesen Trojanern. Ich glaube, sie waren sich noch nicht so ganz sicher, worauf sie mit dieser Argumentation hinaus wollten, weil irgendwie, also das, je nachdem, ob das jetzt irgendwie eine TKÜ-Maßnahme ist oder nicht, also Manchmal sagen Sie irgendwie ja, in dem Moment, wo es den Rechner noch nicht verlassen hat, ist es ja noch keine Telekommunikation und deswegen greift der Schutz der Telekommunikation dann auch nicht und man kann das da abgreifen. Manchmal sagen Sie auch, naja, irgendwie, es handelt sich um einen Telekommunikationsvorgang, wir können also nach TKÜ überwachen und wir müssen das aber nur auf dem Rechner tun, bevor das verschlüsselt wird, weil es ist ja verschlüsselt, was da passiert.
Also meiner Beobachtung nach kam diese Unterscheidung, nachdem klar wurde, dass es für den Bundestrojaner an sich keine Rechtsgrundlage gibt. Mhm. Denn dann haben Sie gesagt, warte mal, wir hören aber schon ab. Wir hören aber eigentlich nur Telefonate mit Skype ab und das nennen wir jetzt mal TKÜ. Also dass man sieht schon so ein bisschen, dass es eigentlich nicht wirklich geplant ist, was da abgeht, sondern das ist jetzt Quellen-TKÜ.
Das war eigentlich erst im August, wo es offiziell wurde, denn das erste Mal stand es in diesen Antworten auf diesen SPD-Fragenkatalog. Da haben sie sich das quasi aus dem Hintern gezogen.
Also die Ansage, dass sie schon Quellen-TKÜ gemacht haben mit Trojanern, die kam auch deutlich später, 2 Monate später. Insofern, also das ist aus meiner Sicht zumindest der Hintergrund.
Das Bemerkenswerte ist ja auch, dass, also wenn Sie da auf diesem Rechner so eine Software laufen haben und die das mitschneidet, was vom Mikrofon also dann hinterher in die Telefonleitung geht und es sich in dem Moment noch nicht um eine Telekommunikation handelt, handelt es sich dann nicht um eine akustische Raumüberwachung? Und also die sind da ganz schön auf dem Glatteis. Und was aber auch noch sehr bemerkenswert ist bei dieser Geschichte ist, dass Sie ja immer Skype als Argument ins Feld führen und wenn man mal bei skype.com klickt, stellt man fest, es handelt sich um ein eBay-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg, wo in FAQ steht, dass sie irgendwie mit Strafverfolgungsbehörden gerne zusammenarbeiten. Also die scheinen es noch nicht mal zu schaffen, einen Fax nach Luxemburg zu schicken, um zu sagen, gebt uns die Schlüssel, weil technisch haben die die. Und stattdessen packen sie irgendwelche Trojaner aus, beziehungsweise packen sie als Vorwand aus, Trojaner haben und einsetzen zu dürfen.
Also mir hat ein befreundeter Journalist zugesteckt, dass er irgendwann mal bei Skype angerufen hat und meinte, ja, wie ist denn das, wenn das BKA bei euch anruft? Und hat halt da einen der Presseleute an die Leitung gekriegt und der meinte, ja, da warten wir ja schon seit Monaten drauf. Und als er das dann schriftlich haben wollte, kam irgendwie der Vorgesetzte und meinte, nein, wir sagen nichts, das steht alles in der FAQ. Wiedersehen. Also es sieht wohl tatsächlich so aus, als wenn die nie auch nur auf die Idee gekommen sind, bei Skype mal nachzufragen. Und ja, das ist alles halt Schutzbehauptung.
Ne? Naja, diese Skype-Legende hat sich aber sehr verbreitet. Man muss wohl sagen, wenn man jetzt mit den Politikern spricht, also bringen die alle ziemlich wortgleich diese Argumentation mit Skype. Irgendeiner hat denen wahrscheinlich so ein Argumentationspapier mal gegeben. Das waren teilweise wirklich wortgleiche Erklärungen, die man da immer hat. Wenn also jemand mal diese Argumentationspapiere kriegt, die dürften nicht lang sein, so würden wir die gerne mal erhalten und abgleichen. Soweit zur Skype-Legende. Wir wollen noch ganz kurz über den Trojaner-GAU sprechen. Das heißt, was ist eigentlich der größte anzunehmende Unfall für die Ermittler? Und da haben wir einige Zitate ebenfalls wieder aus der Antwort, die das BMI gegeben hat auf die SPD-Fragenkataloge. Vielleicht zunächst, RFS ist die Remote Forensic Software, der Behördenslang für den Bundestrojaner.
Der übrigens auch erst gekommen ist, nachdem wir den Begriff Bundestrojaner etabliert haben. Also das war so erfolgreich, dass sie sich entschieden haben, sie brauchen jetzt einen weniger bedrohlich klingenden Gegenbegriff.
Ja, aber ich bin damit gar nicht mehr zufrieden. Der ist, im Prinzip klingt Bundestrojaner verniedlichend. Und wenn man ehrlich sein würde, müsste man sagen Computerwanz.
Also anhand von diesen Zitaten sieht man ganz gut, wie in der Realität eben der Anspruch, der Selbstanspruch, dass sie echte Experten sind und wissen, was sie tun, mit der Realität kollidieren. Denn wenn man sich das durchliest, ja, von der Behörde, die gerade mit dem China-Trojaner infiziert wurde, ja, und die sagen, wir haben grundsätzlich Sachverstand. Und die erste Aussage ist so ein Widerspruch in sich. Das ist also völlig unglaublich, dass es überhaupt jemand traut, sowas öffentlich zu sagen. Tja. Also es gab da noch mehr Widersprüche. Es gab zum Beispiel die Ansage, es sei völlig unmöglich, den Bundestrojaner zu übernehmen durch eine dritte Macht, wie sagen wir, einen chinesischen Geheimdienst, weil der sei von außen gar nicht ansprechbar. Und dann kam die Frage, Moment, wird noch besser. Und dann kam die Frage, ja, was machen Sie denn, wenn Sie glauben, dass Sie entdeckt wurden? Dann sagt er, na dann sagen wir dem Trojaner, er soll sich deinstallieren.
Also so. Ja, und das Wort, was Zierke in dem Zusammenhang in der Anhörung brauchte, war rückstandslos.
Na, rückstandslos deinstallieren. völlig unmöglich nachzuweisen, dass der mal da war. Und wir freuen uns auf das Gerichtsverfahren, wo das dann zu beweisen sein wird.
Also im Prinzip sind wir jetzt ja durch die Antworten vollkommen informiert, wie prima gut dieser Trojaner sein wird. Im Prinzip das Optimum und eigentlich geradezu ultimativ, kann man sagen.
Genau, also es ist auch keine Schadsoftware, um hier mal ein übliches Gerücht aus der Welt zu räumen. Es ist keine Schadsoftware, sagt das Bundesministerium des Inneren, denn es macht ja nichts kaputt, sondern hört nur Daten ab. Und ich freue mich auf den ersten Hacker-Paragraph-Prozess, wo wir das dann selbstverständlich auch sagen werden.
Ach.
Also, was man nicht vergessen darf, nicht nur funktioniert dieser Trojaner perfekt, nein, die schreiben ihn auch jedes Mal komplett neu.
Die beiden BAT-2A-Mitarbeiter.
Aber nur der eine mit rechtlichem Sachverstand.
Genau. Also vermutlich schreibt der eine und der andere macht die PR und sagt, nee, das würden wir nie tun, das ist unmoralisch. Ja, gut, oder so, halt Beamte, ne? Gut. Also es gab auch noch so gewisse Fluktuationen in wer jetzt eigentlich Ziel von dem Bundestrojaner werden sollte. Da hieß es am Anfang natürlich ja nur übelste Terroristen. Später hieß es dann Fußballfans, kam so ein bisschen überraschend. Dann hieß es, dann hat Beckstein, also ich freue mich immer, wenn Beckstein was sagt, dann hat Beckstein gesagt, also dann könnte das Polizei ja auch endlich gegen Urheberrechtsverletzungen vernünftig vorgehen. Also wir sind schon, so schnell ging es noch nie, dass wir von Terroristen zu Raubkopierern gekommen sind.
Ist dann jemand hier im Saal nicht mehr betroffen?
Und der letzte Schritt war, dass sie gesagt haben, wir setzen es ein gegen potenzielle Terroristen und Leute, deren Leistungen zur Vorbereitung des Verbrechens genutzt werden könnten. Also auf Deutsch Taxifahrer, Busfahrer, Autovermietung, alle.
Ja, wir müssen zum Schluss kommen und wir wollen am Ende über die generellen Interessenkonflikte nochmal kurz sprechen, die sich aus diesem ja, Vorhaben der Online-Durchsuchung eigentlich ergeben. Der Vordergründige ist eigentlich relativ deutlich, nämlich dass ja die Bundesregierung seit einigen Jahren versucht, das BSI als IT-Security-Dienstleister für Bürger und Firmen zu etablieren und es auch dieses große Portal gibt, BSI für Bürger, wo also im Prinzip darum gehen soll, möglichst die Rechner von vor allen Dingen Privatleuten zu sichern, sodass die sich da Software runterladen können und allerhand Broschüren mit Hinweisen, wie man gegen Viren, Würmer, Trojaner vorgehen kann. Und damit ist natürlich jetzt ein Spannungsfeld entstanden. Und die Frage, ob das BSI denn an der Entwicklung mitwirken wird, dieses Bundestrojaners, ist bereits beantwortet, nämlich die Antwort ist nein. Per Weisung ist das BSI raus aus der Sache.
Ich glaube, die wollten auch gar nicht. Interessenskonflikte, gibt da ja noch mehr Interessenskonflikte, also bei dieser Veranstaltung in Karlsruhe, nachdem sie also festgestellt haben, dass irgendwie sie das so, wie sie es wollen, nicht kriegen, haben sie also angefangen, gegenseitig aufeinander rumzuhacken. Dann hat sich der Verfassungsschutz mit dem Bundeskriminalamt drüber gestritten, ob der Bundestrojaner eine operativ aufklärerische oder eine polizeipräventive Maßnahme sei und wo es denn besser geeignet sei. Also auf Deutsch, wer denn jetzt die Kompetenz haben soll, das tun zu dürfen.
Also der Punkt ist ja, dass beide schon Geld in die Entwicklung investiert haben. Ich glaube, das ist der Hintergrund, dass einfach beide Behörden schon Geld ausgegeben haben und wenn jetzt nur die eine darf, dann muss die andere das Geld rechtfertigen und das ist ja immer das größte Problem in öffentlichen Haushalten.
Ja. Aber ganz generell ist es natürlich schwierig, wenn die eine Behörde die Rechner gegen die Chinesen sichern soll und dann die andere Behörde bei den Chinesen die entsprechenden Exploits kaufst. Also ich habe keine Ahnung, wie Sie sich das in der Praxis vorstellen. Es konnte mir auch keiner darauf antworten. Haben Sie alle mit den Schultern gezuckt?
Also ich glaube, dass man im Grunde davon ausgehen kann, dass Sie nicht Exploits kaufen werden. Das haben Sie auch bei verschiedenen Fragen so gesagt. Die Frage ist halt, wie Sie es sonst machen. Und da gab es einen dokumentierten Fall, wo Sie dann halt eingebrochen sind in die Wohnung und haben es von Hand aufgespielt auf den Rechner. Und ich denke mal, das ist auch das, womit wir rechnen müssen. Also das halte ich auch für viel weniger arbeitsintensiv, als irgendwie Exploits durchzuprobieren, weil da braucht man Fachpersonal für. Während hierfür braucht man nur jemanden, der eine CD einlegt mit Autoplay, ist ja eh an bei Windows. Und wenn das nicht geht, müssen wir halt was anderes machen.
Also wir müssen zum Schluss kommen, wir wollen auch zum Schluss kommen. Ich denke, wir haben viele Aspekte angesprochen. Vielleicht kann man als jetzt aus Sicht des CCC sagen, oder auch aus meiner persönlichen Sicht, ich denke, ihr werdet genauso sehen, Wir sind, glaube ich, noch niemals mit einer derartigen Masse an Anfragen überhäuft worden, seit diese Sache im Prinzip seit März durch die Presse wandert. Und Fefe hat es vorhin angesprochen, die allerhäufigste Frage, die von uns an uns gerichtet wurde, also von normalen Leuten oder auch von Journalisten, war, wie schütze ich mich eigentlich dagegen? Darüber wollen wir hier heute nicht sprechen, weil ich glaube, wir...
Ist auch die erste Frage im Übrigen. Also noch vor Guten Morgen. Ja. Wie schütze ich mich?
Die wollten wir hier deshalb nicht besprechen, weil wir davon ausgehen, dass die Leute, die hier sitzen, ohnehin wissen, wie sie sich vor dieser Schadsoftware schützen. Aber dennoch sollte man vielleicht irgendwie das nicht nerdige Umfeld, was man hat, darauf ab und an mal hinweisen. Weil wenn Sie nachher tatsächlich irgendwann einen BKA-Gesetzesentwurf haben, wo die Online-Durchsuchung legal drinsteht, dann sollten wir einfach nur die Anzahl der Leute erhöhen, die sich dagegen wirksam schützen können. So, und wenn jetzt noch... Wenn jetzt noch Fragen sind, dann würden wir auch noch eine kurze Fragesession machen. Ich bin allerdings nicht sicher, ob wir jetzt hier nicht gleich rausgeworfen werden und wie viel Zeit wir dafür noch haben und ob es Saalmikrofone gibt.
Also eine Sache möchte ich noch loswerden.
Oh, bitte.
Der Bundestrojaner, den kann man auch als großen Sieg von unserer Kryptokampagne begreifen. Denk mal drüber nach. Wenn wir nicht alle verschlüsseln würden, würden die nicht glauben, sie müssten in unsere PCs einbrechen. Also wir haben die so an die Wand gestellt mit dem Rücken, dass sie jetzt glauben, sie müssen uns alle hacken. Alles verschlüsseln, weiter verschlüsseln, mehr verschlüsseln, stärker verschlüsseln.
Okay, gibt es denn Fragen? Ich weiß nicht, ob wir Saalmikrofone haben.
Eigentlich haben wir hier eine Menge mit Mikrofonen.
Ah, da.
Was ist mit alternativen Betriebssystemen außer Windows? Werden die da überhaupt in Betracht gezogen, dass man auch dafür Trojaner entwickeln muss?
Also man muss wohl sehen, dass die Antworten des SPD-Fragenkataloges sich sehr stark auf Windows beziehen. Das, wenn man da mit einer technischen Perspektive drüber liest, wird einem das völlig klar. Andererseits muss man sich klar sein, dass jedes Betriebssystem natürlich Sicherheitslücken hat. Das brauche ich hier wohl niemand erzählen.
Also Metasploit runterladen schaffen die auch noch.
Also wir sind ja leider nicht als technische Sachverständige hinzugezogen worden. Insofern kennen wir da auch nur die Details, die öffentlich sind. Insofern, falls jemand vom BKA hier ist und... einen unauffälligen Umschlag abzugeben hat. Wir stehen zur Verfügung.
Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar gibt es ja eine ähnliche Software schon in den USA von der Firma Encase, heißt FIM, Forensic Intelligence Monitoring. Wie wahrscheinlich ist das eigentlich, dass diese Software eingekauft und genutzt wird, die übrigens nur für Strafverfolgungsbehörden käuflich ist? Vielleicht auch, weil sie nicht in irgendwelchen Virensignaturdateien landen will.
Also sie ist in der ersten Welt nur von Strafverfolgungsbehörden käuflich. Klar.
Also ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie das kaufen. Ich würde eher glauben, dass sie mit den Schweizern kooperieren und deren Software nehmen, weil da zahlt man da nichts für.
Eigentlich ist die Frage so ähnlich gestellt worden in Karlsruhe. Und eigentlich, wenn man die... Ja, hinter die Zeilenblick, die da als Antworten kamen, würde ich davon ausgehen, dass sie auf Amtshilfe vom Bundesnachrichtendienst zurückgreifen und sich nicht auf dem internationalen Markt versorgen, würde ich denken, wenn man die Anhörung in Karlsruhe richtig interpretiert.
Das würde ich auch vermuten, dass man sowas gerne selber können möchte.
Ja, die waren auch mehrfach sehr stolz darauf hingewiesen, dass es eine Eigenentwicklung sein soll. Insofern wahrscheinlich so richtig schön Bugs aus den 80ern.
Ja, hallo hier noch. Ein ganz großes Dankeschön erstmal an euch, dass ihr euch durch diese ganzen Paragraphen und Gesetzeswuselei durchgewühlt habt und uns und meine Freunde, Bekannten und Verwandten das ganze Thema irgendwie schmackhaft und nahe gebracht habt. Also vielen Dank. Danke.
Aber
wenn du ein Foto haben möchtest auf dem Bundestrojaner sitzen, du hast die Chance.
Danke. Aber, und jetzt kommt's, mir fehlt irgendwie noch ein bisschen die Argumentationshilfe, den Leuten das auch irgendwie klar zu machen, dass das irgendwie gar nicht so gut ist. Denen kann ich es erzählen, denen kann ich E-Mails schicken, die lesen es nicht gerne, ist Fakt. Was wirklich fehlt, sind die sogenannten, in Anführungsstrichen, Horrorszenarien. Das muss publik gemacht werden, wie zum Beispiel beim Wahlcomputer-Hacking. Das greift, das wirkt und das, dann wissen auch Leute, was da wirklich passiert. Also der nächste Schritt wäre praktisch genau dieses Ding, einen unbedarften Typen irgendwo hinsetzen, den ausspielen und dann sagen, guck mal, ich habe deine Daten, Wirtschaftsspionage und was auch immer, gehackt, geklaut. Das wäre schön, wenn das irgendwann mal kommen würde. Dann könnte ich auch meinem Chef sagen, hier, das ist wirklich Mist, was da kommt.
Das wissen wir, dass das gebraucht wird. Das Problem ist, das ist ein bisschen schwieriger, als man sich das vorstellt. Also wir arbeiten da schon länger dran. Wir haben, muss man sagen, auch auf der Gegenseite genau so eine Kampagne am Laufen. Das hat ein Blogger in Deutschland mal sich erzählen lassen von seinem Abgeordneten. Der hat sich mit ihm getroffen und der meinte, ja, also der BKA-Chef war hier und hat uns einen Film gezeigt mit abgeschlagenen Köpfen und Fotos aus dem Internet und missbrauchten Kindern und Leichenteilen und hat gesagt, sehen Sie, das sind die Gefahren, wir brauchen den Bundestrojaner. Also ja, natürlich, wir brauchen sowas, aber also mein Anspruch wäre, dass das dann schon auch so ein bisschen zumindest irgendwie faktisch nachvollziehbar ist und nicht einfach nur so.
Das Problem ist, da zerfallen die Leute, glaube ich, in zwei Gruppen. Die eine sind die, die irgendwie genau wissen, dass irgendwie, wenn sie ihre Webcam anmachen und irgendwie mit ihrer Freundin Chemsex haben, dass dann jemand Drittes zuguckt, dass es nicht so toll ist. Den muss man das aber auch nicht erklären. Und dann gibt es aber die, die leben in der anderen Realität und lassen sich ihr Internet ausdrucken und die begreifen das nicht so einfach. Also das wirklich zu vermitteln, was das bedeutet für jemanden, der im Internet lebt, das ist extrem schwierig.
Also das soll heißen, wenn ihr gute Ideen habt, wie man das vermitteln kann, dann kommt zu uns.
Pressroom.
Ja, ich habe da noch mal eine Frage. Was ich grundsätzlich überhaupt nicht verstehe, ist, die Gesetzesentwerfer, die argumentieren doch, dass wir uns vor Terroristen schützen wollen. Und wir haben aber festgestellt, dass zumindest die hier sind, sich davor schützen könnten. Ich gehe mal davon aus, dass die Terroristen sich auch davor schützen könnten. Und das wissen ja auch die Gesetzesentwerfer. Also ist doch irgendwie klar, dass die Terroristen nicht das Ziel sind.
Ja,
sind,
das ist auch
sind
den,
wir das Ziel?
Das ist auch den ist auch Schäuble selbst klar. Schäuble ist da mal sehr pointiert drauf angesprochen worden von einer Zeitung und seine Antwort war, also die Frage war so nach dem Motto, naja, aber da kriegen Sie doch nur die Idioten mit. Und dann meinte Schäuble, wissen Sie, wenn wir auch nur einen Anschlag von einem Idioten verhindern, ist das besser, als wenn wir ihn nicht verhindern.
Ja. Noch Fragen?
Ja.
Also, das, wenn man sich mit den Leuten hält, die glauben das wirklich. Also, die sind fest davon überzeugt, irgendwie, A, wir müssen irgendwie, es gibt die islamistische Terrorbedrohung, B, es ist unser Job, Deutschland davor zu schützen und C, dazu brauchen wir die Online-Durchsuchung. Das ist für die, also, das, in deren Welt ist das so. Und dann argumentieren die, ja, jeder Verbrecher macht Fehler. Natürlich wissen wir, dass sie sich schützen können, aber irgendwann machen die Fehler. Oder zweifelsfall ihre Kontaktleute.
Also glaubt ihr, dass die glauben, dass man damit mehr Terroristen fangen kann?
Ja.
Ja, definitiv.
Also es geht auch gar nicht darum, ob Terroristen gefangen werden, sondern die wollen das haben. Der Rest sind Behauptungen und Ideen, wie man das erklären kann.
Ja, ich glaube also, schon, dass sie das.
Wir haben das ja versucht, rational zu argumentieren, also jeder von uns auf verschiedenen Ebenen. Wir haben rationale Argumente gebracht und dann haben die Leute genickt und haben dann doch dafür gestimmt.
Das ist ein bisschen.
Und dann sind wir nochmal hingegangen und haben gesagt, wieso haben sie denn dafür gestimmt? Hab ich sie nicht überzeugt? Ich meine, ja, doch, aber wissen, wir haben da Fraktionszwang. Also wir sind auch so ein bisschen vor so einer Mauer, gegen die wir immer gegenlaufen und sagen, wir können es nochmal aus dem anderen Winkel erklären, aber das hat mit Rationalität meines Erachtens nicht viel zu tun. Da wird einfach dafür gestimmt, weil man glaubt, innenpolitisch Punkte gut machen zu können, wenn man für den starken Sicherheitsstaat auftritt.
Und so ein bisschen kommt mir das auch so vor wie Erich Mielke, der sich dann hingestellt hat in der Volkskammer und gesagt hat, aber ich liebe euch doch alle. Also
ja, so. Die glauben, die tun was Gutes. Ja, das ist, wenn wir da hingehen und sagen, wissen Sie eigentlich, was Sie da Furchtbares tun? Dann sagen wir, wieso? Wir machen doch das Gute, wir haben doch den Schutz des Volkes haben wir doch im Hinterkopf, das wollen wir doch. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja, ich dachte auch, ich gehe da halt hin und lege die Fakten auf den Tisch und dann ist die Sache gelaufen. Ja, aber.
Na gut.
Okay, danke.
Und schmeißt schon jemand raus, wenn wir gehen müssen, oder? Da gibt es noch eine Frage.
Ja, also das Erste wollte ich sagen, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was zwar nicht ganz so dem entspricht, ist der Soziologe aus Berlin, die Geschichte ist.
Ja, genau.
André Holm. Sehr, sehr gut.
Ja, aha. Genau. Ich habe... Er hat selbst was veröffentlicht, wo er den Namen nennt, kein Problem. Das denke ich dazu, aber meine ganz andere Frage ist, wie sieht's denn aus? Haben wir schon eine Honeypot-Aktion mit Windows XP gestartet, so mit einem Skript drauf? Von also wir Terrorsuchanfragen bei Google?
Wir warten ja schon länger darauf, dass uns jemand einen Bundestrojaner zusteckt, aber es ist bisher leider noch nicht
geschehen. Ja, Honeypots bauen.
Ja.
Aktion, CCC, Leute, los!
Ihr seid die Aktion, ihr seid der CCC. Ihr macht einfach Honeypots und wenn euch jemand einen Bundestrojaner installiert, gebt ihn uns.
Es hat sich aber gezeigt, dass wenn ihr was auf die Webseite schreibt, macht mal, dann wird was passieren.
Ansonsten gut, also wir haben hier ungefähr so viele Leute, wie unsere Webseite lesen. Na gut, ein bisschen weniger vielleicht. Aber macht mal!
Aber trotzdem am Ende auch nochmal danke für euch, ne?
Ich bleib hier sitzen.
Nee. Hallo?
Jetzt.
Ja, dann ist doch mein Mikro. Hi. Ich habe nochmal eine Frage zu dem so EU-Recht in der Richtung, weil wir kommen ja jetzt in der Zukunft immer mehr dahin eigentlich, dass die Europäische Union uns auch in Deutschland vorgibt, wie wir eigentlich unsere Rechtsgrundlage wählen müssen. Und was sind denn da eigentlich so die Vorbereitungen und was kann ich mit einem Bundestrojaner anrichten gegen eine terroristische Vereinigung, die irgendwo im Ausland sitzt? Also da habe ich ja überhaupt gar keine Chance, irgendwas zu machen.
Das sieht immer nur aus, als wenn das die EU ist. In Wirklichkeit ist das die Bundesregierung. Wenn man sich anguckt, wer also nicht nur unsere, sondern wir haben natürlich auch die Engländer sind da hinterher gewesen, aber die sind inzwischen schon wieder umgedreht. Die Leute, die am Ende auf EU-Ebene dafür stimmen und das ganze Stimmrecht haben, sind am Ende die Deutschen. Ja, das heißt, wenn es hier nicht durchkommt, das kann ich euch auch jetzt schon sagen, wenn der Bundestrojaner hier scheitert, dann kommt das über die EU. Und das kommt dann, also dann sagt man natürlich die EU, aber im Grunde sind es Herr Verheugen und unsere anderen EU-Spezialisten. Also da macht euch mal nichts vor, dass hier die EU uns irgendwas vorgibt. Das sind dieselben Leute, die vorher hier damit nicht durchgekommen sind. Und der EU-Gerichtshof ist bisher nicht so eher ein Papiertiger, sage ich mal, als der Bundesgerichtshof.
Aber immerhin gelten ja jetzt die EU-Grundrechte, außer in England und Polen.
Vielleicht einen Satz noch zu der Frage, was dann eigentlich ist, wenn die Online-Durchsuchung auf einem Rechner passiert, der etwa außer Landes getragen wird, im Flugzeug oder irgendwie. Hier gibt es durchaus auch einen juristischen Streit. Im juristischen Schrifttum streiten sich Akademiker darüber, inwieweit hier Souveränitäts- und Hoheitsrechte betroffen sind. Auch das ist nochmal ein Streit, den wir hier aber nicht ausführen wollen. Ist Juristenkram.
So, eine machen wir noch.
Ist mir auch letztendlich egal, muss ich sagen, wenn ich abgehört werde, ob der Trojaner jetzt legal war oder nicht. Oder? Ich meine, also mal ehrlich.
Ja. Noch eine Anmerkung zu der Geschichte, wie trägt man das in die Bevölkerung? Da war ja diese Geschichte jetzt mit diesen Leuten, die gefasst wurden, wo dieser Anschlag angeblich kurz bevorstand. Da hat jeder Politiker gesagt, deswegen brauchen wir die Online-Durchsuchung. Ich kenne zufällig jemanden, der Polizeiarbeit macht, der mir bestätigt hat, das war stinknormale Polizeiarbeit, die da gelaufen ist. Und das wäre eigentlich das Hauptargument zu sagen, nee Leute, das sind Beispiele dagegen, dass wir diesen Scheiß nicht brauchen, sondern zu sagen, hier, es geht mit den Mitteln, die wir bereits haben.
Das läuft das ganze Jahr schon so. Das ist kein Einzelfall, das läuft das ganze Jahr so. Und also gerade bei diesen Sauerländer Terroristen gab es eine wunderbare Aufarbeitung vor ein paar Wochen in den Zeitungen, was die da alles verkackt haben bei dem Verfahren. Also das war ganz normale Polizeiarbeit, die sie so richtig schön in den Sand gesetzt haben.
Man muss da wohl in dem Zusammenhang auch mal über die Fehlallokation von Geldern reden.
Oh ja.
Man muss sich mal überlegen, wenn Sie pro individualisiertem Bundestrojaner minimal 200.000 Euro einsetzen wollen, was Sie mit diesen Geldern machen könnten. Es gibt ja auch durchaus Polizisten.
Zwei Polizeihauptkommissare.
Ja, immerhin ein ganzes Jahr.
Ja, ein Jahr lang zwei Polizeihauptkommissare.
Es gibt durchaus hier, natürlich nicht in der Führungsebene des BKA, aber durchaus normale Polizisten, die sagen, was soll eigentlich der ganze Terz, der uns viel Geld kostet? Wir bauen auf der anderen Seite halt Polizisten ab, die die subjektive Sicherheit auch erhöhen. Natürlich muss man bei all dieser technisierten Überwachung nicht nur beim Bundestrojaner, sondern auch bei der Vorratsdatenspeicherung, gut, die bezahlen wir nur selber, beim biometrischen Reisepass muss man natürlich diese Fehlallokation sehen, dass sie da einfach Gelder wohin schieben.
Wir zahlen das alles am Ende. Das
sinnvoller benutzen könnten. Genau. Keine Frage.
Das ist ja das Problem. Wir zahlen das alles selber und deswegen stimmt sich auch so leicht darüber ab. Denn es ist ja nicht Ihr Geld.
Ja, gut, wir zahlen es eh selber. Gibt es noch weitere Fragen? Wir müssen mal den Saal räumen.
Also mich wundert, dass das uns hier keiner rauskickt. Wer ist denn nach uns dran?
Okay.
Haben wir noch ein Mikro, ein letztes?
Okay. Allerletzte Frage, okay?
Hallo, hallo, ein Mikro hier.
Ich habe noch eins, aber das glaube ich auch tot. Das ist wahrscheinlich das Zeichen.
Deins funktioniert.
Ja, das ist schicksalhaft, ja.
Ja, ja hier, ganz kurze Frage. Gibt es von dieser denkwürdigen Veranstaltung in Karlsruhe irgendwie ein Wortprotokoll, was man in die Hände kriegen kann? Oder?
Es gibt ein Wortprotokoll, aber das kriegen nur die Verfahrensbeteiligten. Also die Antwort ist nein.
Okay. Was können die damit machen?
Na, es nicht veröffentlichen.
Okay. Was gibt es an veröffentlichtem Material darüber?
Es gibt diverse Blog-Einträge.
Ja,
also unter anderem bei andreas.org.
Die journalistische Berichterstattung, die Blog-Einträge, das gibt es. Und ja,
also wir können auch bestätigen, dass was in den Zeitungen stand am selben Tag und am Tag danach de facto wahr ist, weil vom TCC waren eine Menge Leute da, ich glaube, wir waren zu 6 oder zu 7. Und Andreas natürlich als sozusagen Teilnehmer und als Sachverständiger, die Berichterstattung war einfach adäquat. Okay, dann.